hatte ich schon mal etwas gehört. Das Ganze fing offiziell 1980 an. Da war ich so 10 Jahre alt und habe nicht alles unmittelbar miterlebt. Da einige von euch wahrscheinlich noch jünger als ich sind, kommt als erstes ein bisschen Geschichtsunterricht. Seit Menschen Ackerbau betreiben, gibt es Grenzen zwischen meinem und deinem Land. Seitdem streitet man sich um die ertragreichsten Böden und die nötigen Wasserquellen. Wie kann man aber nun Kriege verhindern? Und wie wird man nicht angegriffen? Die eine Idee ist die Befestigung der Grenze. Die große chinesische Mauer oder die Wassergräben und Fallgitter an Burgen sind Beispiele. Die andere Idee ist die Abschreckung des Gegners durch die Demonstration von Macht und Stärke. Heinrich IV. Von Frankreich zeigte allen Staatsgästen seinen Waffenvorrat in der Bastille und erklärte, dass er dort auch genügend Geld hätte, um für ein Jahr Soldaten zu bezahlen. Das funktionierte gut. Keiner traute sich, den anzugreifen. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Situation. Im Film Oppenheimer gibt es wohl eine Szene, die zeigt, dass mit Atombomben die komplette Welt unbewohnbar gemacht werden könne. Außerdem war nach 2 Weltkriegen der Wunsch nach Frieden groß und führte zur Gründung der UNO. Sie soll laut ihrem Statut den Weltfrieden sichern, für die Einhaltung des Völkerrechts sorgen und die Menschenrechte schützen. 1959 schenkte die Sowjetunion der UNO die Skulptur von Jewgeni Vucevic, der einen Schmied beim Umarbeiten eines Schwertes in eine Flugschar zeigt. Dieses Bild der Hoffnung auf ein Friedensreich finden wir im Buch Micha im 4. Kapitel. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Und niemand wird sie schrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Besonders fällt mir schon auf, sie werden Schwerter zu Pflugscharen und Spieße zu Sicheln machen. Pflugscharen und Sicheln braucht man für Vorbereitung der Aussaat und Sicheln zur Ernte. Damals waren die Sense noch nie erfunden. Das heißt, man nimmt diese Werkzeuge des Krieges und macht sie zu Werkzeugen des Lebens, die Leben machen. Und der andere Satz, der mir nahe geht, ist, sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kinder werden nie mehr in dem Wissen aufwachsen, wie geht streiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dieses Friedensreich ist eine Vision. Dieses Friedensreich sollte mit dem Messias kommen. Und weil dieses Friedensreich mit dem Messias kommen sollte, waren die ersten Christen eher pazifistisch eingestellt. Jesus sprach ja mal zu Petrus, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. In der Kirchengeschichte ging es dann immer wieder um die Frage, sollen Christen jeglichen Waffengebrauch ablehnen oder sich verteidigen oder auch andere angreifen? Abgesehen von sehr überzeugten Pazifisten gab es meist eine Mehrheit, die für Verteidigung war. Doch die beiden Weltkriege waren von allen Seiten offizielle Verteidigungskriege. Selbst im Ukraine-Krieg verteidigen ja offiziell die russischen Soldaten nur ihre unterdrückten Brüder im Donbass. Und die ukrainischen Soldaten führen einen Verteidigungskrieg. Ich habe noch in keinem einzigen Geschichtsbuch bei einem Beginn eines Krieges die Aussage gelesen, wir führen jetzt Krieg, damit ich mit den Aktien vom Rüstungskonzern endlich viel Geld verdiene. Oder ein ähnliches der jeweiligen Zeit angepasstes Zitat. Man sagt immer, man muss sich gegen die anderen verteidigen. So wurden und werden Soldaten und Waffen gesegnet. Der Ökumenische Rat der Kirchen meinte dann 1948 in Amsterdam, Krieg soll nach dem Willen Gottes nicht sein. Wir wissen aber alle, dass es im Kalten Krieg trotzdem zum Wettrüsten kam. Die Idee der Abschreckung war mit Spießen, Schwertern und einfachen Kanonen wohl noch gut. Da kann ein Unfall oder technisches Versagen oder ein Präsident mit Demenz oder Größenwahn keinen Weltkrieg auslösen. Andererseits hatten wir ja schon zwei Weltkriege ohne atomare Rüstung. 1977 entzündete ein Gewitter in Dannenwalde bei Berlin die Waffen eines sowjetischen Munitionsdepots. Viele junge Soldaten konnten teilweise unter Einsatz ihres Lebens das Übergreifen des Feuers auf die in der Nähe gelagerten Atomwaffen verhindern. Das wurde damals natürlich geheim gehalten. Doch der Wunsch, nicht von atomaren Waffen umgeben zu sein, fand in Europa Anhänger. 1980 forderte der Interkirchliche Friedensrat in den Niederlanden den Totalabbau aller Atomwaffen in Europa. Doch den Christen war klar, das Friedensreich im Buch Micha schaffen wir nicht ohne Gott. Deshalb gibt es seit 1980 die Friedensdekade. Nächstes Foto. 10 Tage im November bis zum Buß- und Bettag wird um Frieden gebetet. Zum Gottesdienst gab es dann damals das berühmte Buchzeichen von Herbert Sander mit dem Schmied, der das Schwert zur Pflugschar umschmiedete. Da man in der DDR ja kaum Druckgenehmigungen für kirchliche Zwecke erhielt, wurde es auf Vlies gedruckt. Diese Stoffveredelung war genehmigungsfrei. So auf Stoff konnten die Buchzeichen leicht als Aufnäher genutzt werden. Viele christliche Jugendliche in der DDR nähten sie auf Jacken oder Taschen. Die Staatsführung fand das nicht so witzig, aber die Kirche konnte kurzzeitig mit dem Hinweis kontern, dass diese Statue des russischen Künstlers, die ihr vorhin gesehen habt, ja auch im Buch zur Jugendweihe zu finden ist. Doch in der DDR wurde 1978 das Unterrichtsfach Wehrerziehung nicht grundlos eingeführt. Jugendliche mit dem Slogan Frieden schaffen ohne Waffen passten da nicht. Die FDJ startete sofort die Aktion, der Friede muss verteidigt werden, der Friede muss bewaffnet sein. Und von Lehrern und Polizisten wurden die Aufnäher an den Jacken ausgeschnitten. Manche Träger solcher Aufnäher durften deshalb kein Abitur ablegen oder hatten anderen Ärger. Manche der Älteren hier können sich noch erinnern. Auch in unserer Kirche gab es 1980 einen Jugendgottesdienst zur Friedensdekade. Das war noch eine Zeit ohne Beamer und Kopierer. So wurde das Plakat mit dem Zeichen handgemalt. Es wurde von der Malerin früh in der Schule der Gottesdienstverantwortlichen übergeben und landete bis Mittag im Spind. Ausgerechnet an diesem Tag gab es eine Spindkontrolle gegen Schmutz- und Schundliteratur. Beide Schülerinnen mussten zur Direktorin. Ihnen wurde gedroht, dass sie von der Schule fliegen, wenn sie nochmal mit so etwas erwischt werden. Der Slogan Frieden schaffen ohne Waffen und das Symbol des Schmiedes tauchte dann auch 1981 in Bonn auf einer Friedenskundgebung neben den Friedenstauben auf. Herbert Sander wäre es nie eingefallen, sich das Logo schützen zu lassen. Jeder durfte es nutzen. Und nicht nur Christen wollten ja Abrüstung. Nächstes Bild. Auch in der DDR änderte sich die Stimmung. 1982 gab es dann die offizielle Aktion gegen NATO-Waffen Frieden schaffen. Und 1986 nannte sogar Erich Honecker die amerikanischen und die sowjetischen Atomraketen Teufelszeug und war für einen atomwaffenfreien Korridor in Europa. Die damalige Stimmung fasst ein Lied der Band Geier Sturzflug 1983 wirklich gut zusammen. Sie sangen den Titel Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Ein Hit meiner Jugend. Aber ihr könnt euch das mal im Internet mal anhören. Ich kann hier das nie abspielen, da haben wir keine Rechte dazu. Die Angst vor atomarer Auslöschung ist heute von der Angst vor dem Klimawandel abgelöst. Doch heute gibt es mehr Waffen als damals. Damals führten die Gebete um Frieden zur Entspannung der Lage, Abrüstung und Mauerfall. Doch das war nicht unser Verdienst, das war Gnade Gottes. Ein Friedensreich ohne Gott wird es nicht geben. Du kannst es ausmachen. Beim Propheten Micha steht das Haus des Herrn fest und die Menschen lassen sich von Gott belehren und wandeln auf seinen Pfaden. Es gibt in unserer Bibel auch Gebete wie Psalm 18, 38 bis 41. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Ich will sie zerschmettern, sie sollen sich nicht mehr erheben. Sie müssen unter meine Füße fallen. Du rüstest mich mit Stärke zum Streit. Du wirfst unter mich, die sich gegen mich erheben. Du treibst meine Feinde in die Flucht, dass ich vernichte, die mich hassen. David lebte noch nicht im Friedensreich, in dem alle Völker zum Gott Jakobs kommen. Auch wir leben noch nicht in diesem Friedensreich und müssen uns immer wieder die Frage stellen, welche Waffen sind sinnvoll und was sind die Grenzen von Verteidigung? Die Redewendung Angriff ist die beste Verteidigung gibt es ja nicht grundlos in unserer Sprache. Doch die Hauptfrage ist, was will Gott? Ich denke, dass wir unser Vertrauen nicht auf die besseren Waffen oder die höchste Mauer oder den stärksten Verbündeten setzen sollten. Der Anfang allen Friedens ist der Frieden mit Gott und das Vertrauen auf ihn. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Als ich am 7.10. an der Predigt schrieb, kam gerade die Nachricht, dass Israel trotz Grenzbefestigung und Waffen überfallen wurde. Ich weiß aber auch heute die Geschichte, dass ein Mann seine Familie mit Hilfe einer Waffe verteidigen konnte und die nicht verschleppt wurden. Dieses Jahr hat die Friedensdekade das Motto sicher nicht, oder? So schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Thessalonicher im 5. Kapitel darüber, dass unsere Sicherheit in einer völlig anderen Rüstung liegt und dass das Friedensreich mit Christus kommt. Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht. Und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag, und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Seit Menschen Ackerbau betreiben, gibt es Grenzen zwischen meinem und deinem Land. Seitdem streitet man sich um die ertragreichsten Böden und die nötigen Wasserquellen. Doch Gott hat diese Erde geschaffen. Wir dürfen sie nutzen, aber sie gehört ihm. Kriege um Land sind wie der Streit von Kindern im Esszimmer um den besten Stuhl am Familientisch. Gott herrscht über alle Herren. Seine Macht ist größer als unsere Vorstellungskraft. Warum streiten Menschen dann eigentlich um Macht? Vielleicht hat es etwas mit dem Angebot zu tun, was ja auch Jesus gemacht wurde. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Steht bei Matthäus im 14. Kapitel. Nee, im 4. Verlesen. Der Teufel bietet uns Land an, was ihm eigentlich nie gehört. Die Welt hat Gott geschaffen, nicht der Teufel. Jesus kommt, damit Gottes Reich in dieser Welt sichtbar wird. Es geht um Licht und Finsternis. In unseren Augen geht es beim Streit immer nur um Besitz und Macht. Doch es gibt auch den Streit zwischen Licht und Finsternis. Ist der auf dem Nebenstuhl am Familientisch mein Feind, der immer mehr Nachtisch hat? Oder ist er mein Bruder, der vom Vater genauso geliebt wird wie ich? Und ich bekomme ja vielleicht immer das größere Steak, weil ich mir aus dem Süßen gar nicht so viel mache. So definiert Paulus Sicherheit und Kampfbereitschaft in seinem Text anders. Er hat sein Leben dafür eingesetzt, allen Völkern Jesus Christus zu verkünden. Denn nur mit ihm kommt das Friedensreich. In diesem Reich sind wir Geschwister. Der Tag des Herrn aber kommt ohne unser Zutun. Wir können nur helfen, dass wir und andere Leute darauf vorbereitet sind. Das Reich Gottes kann man den Menschen aber nicht gut mit Gewalt bringen. Alle Bekehrung nach dem Motto Taufe oder Tod hält Paulus für nicht zielführend. Frieden mit Gott verkündet man besser mit friedlichen Mitteln in Liebe. So lasst uns Glaube, Liebe und Hoffnung auf Erlösung nicht weglegen. Das ist unsere Rüstung. Dabei gibt es keinen Wettstreit, wer die bessere hat. Wer glaubt fester, wer liebt mehr, wer hofft am meisten auf die Erlösung. Diese Fragen stehen überhaupt nicht zur Debatte. Wenn wir Christus die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit zugestehen, müssen wir nicht mehr darum Krieg führen. Wir wollen einander ermutigen und trösten. Und wir wollen auch anderen Mut machen, auf Christus zu hoffen und ihn als Erlöser anzunehmen. Deshalb lasst uns in den nächsten 10 Tagen und vielleicht auch sonst Gott bitten. Herr, bitte gib Frieden und hilf uns, den Mitmenschen nicht als Gegner zu sehen. Bitte lass auch unsere Politiker die Hoffnung auf dich und nicht auf die stärksten Waffen setzen. Bitte hilf, Kriege zu beenden. Bitte lass Menschen dich als Erlöser erkennen und annehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.